Spotfrei zum neuen Spomind Podcast Monat. Diesen Monat kommen wir um ein Thema nicht drum herum, König Fußball. Wie ihr wisst, bin ich ja selbst im Fußball groß geworden. Gleichzeitig hat sich einiges geändert die letzten Jahre. Daher wollte ich mit jemandem sprechen, die Welt des Fußballs sehr gut kennt, die als Frau trotzdem eine große Verbundenheit zum Fußball hat und die, wie sie selbst sagt, von Anfang an ihres Psychologiestudiums genau wusste, dass sie in ihrem aktuellen Job scheinbar goldrichtig ist. Wen ich damit meine? Ihr Name ist Nathalie Klingebiel und sie ist die Sportpsychologin von Eintracht Braunschweig. Damit sowohl für das Nachwuchsleistungszentrum zuständig, als auch für die Profis der Zweitligamannschaft. Sie hat einen Einblick von der U12 bis zur Profimannschaft. Da sie auch in anderen Sportarten noch freiberuflich aktiv ist, ist ihre Perspektive noch facettenreicher. Als ausgebildete Psychologin und definitiv mit ihrer weiblichen Herangehensweise in der Männerwelt Fußball ein sehr spannender Gast für unser Monatsthema König Fußball. Wir sprechen über ihre Arbeit und ihre persönliche Herangehensweise. Ich höre von Nathalie ihre Begeisterung für den Sport allgemein, aber auch für den Fußball im Speziellen. Unser Gespräch ist sehr kurzweilig und gleichgesinnt. Mir hat es große Freude bereitet, einen noch besseren Eindruck zu bekommen und auch zu verstehen, was sich in der jungen Fußballgeneration schon verändert. Manchmal, so ehrlich bin ich heute mittlerweile, blicke ich ein wenig neidisch auf die Möglichkeiten, die junge Fußballerinnen und Fußballer heute in diesem Bereich haben. Hört rein in diese spannende Folge. Schreibt uns gerne noch euren Tipp für die Weltmeisterschaft und lasst uns gemeinsam den Fußball aus einer anderen Perspektive betrachten. Jetzt bleibt mir nur noch, dir, liebe Hörer, viel Spaß beim Hören zu wünschen.
Stärke beginnt im Kopf. Dein Sportpsychologie-Podcast von Spomind.
Nathalie, herzlich willkommen. Bei uns geht's direkt los. Meine erste Frage. Wie sehr tangiert eine Fußball-WM deine tägliche Arbeit im NLZ oder allgemein als Sportpsychologin bei Eintracht Braunschweig?
Ich würde tatsächlich sagen, gar nicht mal so viel. Also vielleicht, ja, wenig bis gar nicht. Da die WM ja jetzt auch gerade zu einer Zeit beginnt oder dann läuft, wo ja meistens gerade die Nachwuchsmannschaften selber alle mit ihrer Saison schon durch sind und dementsprechend jetzt gerade so ein bisschen ja alles runterfährt oder Saisonende ist oder erst dann wieder in die Vorbereitung gestartet wird. Deswegen ist hier gar nicht so gerade der Hochbetrieb am NLZ. Und ja, dementsprechend ist es gar nicht so präsentes Thema dann natürlich auch so im Arbeitsalltag jetzt bei mir. Aber ich würde sagen, wenn ich das irgendwie bewerten müsste, dann würde ich es eher positiv bewerten, weil man dadurch natürlich auch immer einen guten Aufhänger zu den Spielern irgendwie hat und immer ein Thema, womit man ein bisschen Smalltalk machen kann, einfach, ja, um halt so über die Geschehnisse bei der WM zu sprechen. Und das ist dann eigentlich immer ein ganz, ganz cooler Aufhänger.
Also ein bisschen Bindungsaufbau sozusagen zu den anderen Personen.
Genau, genau.
Wie guckst du selber drauf? Guckst du, wirst du gucken? Wie steht so ein bisschen dein deutsches Fanherz dazu?
Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich mich bis jetzt irgendwie noch so gar nicht damit beschäftigt habe. Dadurch, dass man einfach selber hier ja so im Liga-Alltag irgendwie war, ist es die ganze Zeit so relativ fern gewesen. Und ja, irgendwie fühlt es sich für mich noch gar nicht so richtig nach WM-Feeling an. Aber natürlich werde ich es auch gucken. Also natürlich vor allem die deutschen Spiele und auch die anderen Spiele so ein bisschen nebenbei verfolgen. Ja, aber ich glaube, so der richtige Hype muss erst noch entfacht werden bei mir.
Ja, da kommt ja auch da meistens erst, wenn es losgeht, ne? Und vielleicht für die Hörer, auch wenn es jetzt, wenn es ausgestrahlt wird, wenn es schon verläuft, wir nehmen es noch ein kleines bisschen vor der WM auf. Trotzdem jetzt nochmal gefragt, unser Monatsthema ist so König Fußball. Du bist Sportpsychologin in einem sehr männergeprägten Setting. Warum dich Königin Fußball?
Ja, gute Frage. Also natürlich, ja, arbeite ich ja wirklich in einem reinen Männerfußballbereich. Also klar gibt es natürlich auch Kolleginnen oder so, die dann mit Fußballerinnen oder im Frauenfußball halt arbeiten. Das ist natürlich dann nochmal was anderes. Ich kann es ja jetzt auch nur so aus der Perspektive berichten oder beurteilen. Aber ich muss sagen, ich persönlich fühle mich da total wohl mit. Ich denke mal, dadurch, dass ich einfach auch selber aus dem Fußball komme und irgendwo auch viel natürlich dann ja auch mit Jungs irgendwie aufgewachsen bin und da schon immer so die Schnittstelle hatte, komme ich da eigentlich auch persönlich sehr gut mit klar. Und ich habe auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es als, ich sag mal in Anführungszeichen, Henne im Korb auch manchmal schon durchaus von Vorteil sein kann, da man einfach nochmal so eine andere Perspektive irgendwie mit reinbringt, die halt natürlich sonst irgendwo ja eben in so einem männerdominierten Bereich total fehlt, weil man hat natürlich männliche Trainer, männliche Betreuer, und wenn dann einfach eine weibliche Person irgendwie nochmal so ein bisschen dazwischen ist, ist es schon durchaus von Vorteil.
Würdest du quasi auch gerade sagen, speziell für dein Themengebiet Psychologie, dass es nochmal eine andere Sicherheit gibt oder so ein anderes Gefühl auslöst in deiner Arbeit mit den Jungs oder mit den Männern?
Ich denke schon. Also ich glaube schon, dass ich da ja vielleicht auch gerade als Frau nochmal vielleicht so ein bisschen, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, irgendwo Geborgenheit oder Sicherheit vielleicht nochmal so ein bisschen vermitteln kann oder einfach so ein bisschen mehr Verständnis auch, natürlich auch durch meinen ja psychologischen Background, sage ich mal, dadurch, dass ich es ja auch gelernt habe, aber dass man da irgendwo nochmal so auf der zwischenmenschlichen Ebene einfach nochmal einen anderen Impact irgendwie hat.
Das ist auf jeden Fall super spannend, ne? Es wird wahrscheinlich auch für und wieder geben, ja, weil
absolut.
Situation, genau. Jetzt hast du ja ein extrem weites Spektrum zwischen NLZ und aber auch Profis in Braunschweig. Ich stelle mir es extrem schwer vor, da irgendwie den richtigen Ton zu finden. Vielleicht kannst du mir da nochmal so einen kurzen Einblick geben, was so die größten Herausforderungen sind oder was dir vielleicht auch am meisten Spaß macht, in dem, warum es so breit ist.
Ich krieg die Frage tatsächlich auch häufiger, so was so die größten Unterschiede irgendwie sind zwischen Profibereich und Nachwuchs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass für mich da gar nicht so große Unterschiede sind. Also zumindest in meiner direkten Arbeit würde ich sagen, eigentlich fast gar nicht, weil am Ende, blöd gesagt, sind es alles Menschen und alle haben ihre Herausforderungen und persönlichen Themen und gerade halt auch im Fußball oder in einem überhaupt Leistungssport-Setting sind es halt häufig 1:1 die gleichen Themen. Egal, ob man jetzt zweite Bundesliga spielt oder ob man, ja, U17 Nachwuchsliga spielt oder U12 gerade am NLZ frisch ist. Die Themen sind da ziemlich, ja, identisch und dementsprechend, ja, sage ich mal, auch meine Herangehensweise. Also natürlich rede ich mit jemand Erwachsenem nochmal anders als vielleicht mit einem U12-Spieler. Da versuche ich dann natürlich auch viel spielerisch zu machen und das einfach anders irgendwie zu vermitteln. Und je älter die Spieler oder die Athleten sind, desto reflektierender ist, sage ich mal, ja irgendwo auch die Zusammenarbeit oder ist es alles mehr auf Gesprächsebene wirklich. Aber ja, rein vom Inhalt sind da eigentlich gar keine großen Unterschiede.
Ich habe da zwei Nachfragen. Das erste ist, ich würde es auch gleich gerne beide stellen, sonst habe ich so Angst, dass ich sie vergesse.
Ja.
Der erste ist, erstens, weil du so ein breites Spektrum hast im Alter, also weil du gerade gesagt hast, so vielleicht von 14 bis 34. Siehst du einen Generationenunterschied? Also merkst du vielleicht auch schon, dass die Jungen irgendwie anders herangehen als vielleicht die jetzt doch schon ein bisschen älteren? Auch wenn ich denke, dass die 34-Jährigen vielleicht auch schon wieder anders als vielleicht vor 10 Jahren sind, aber das will ich noch gar nicht framen. Und die zweite Frage ist, hast du mal ein Beispiel, wo du sagst, Mensch, das ist so ein Thema, wo ich mit den Jungen genauso arbeite wie mit den Alten, weil es irgendwie, also Alten, wie mit den gestandenen Profis, weil die einfach die gleichen Themen mitbringen? Ich habe dort so eine Idee im Kopf, aber will auch das quasi gar nicht so framen. Ja.
Okay, also erstmal zum Punkto Generationenunterschied. Ja, finde ich tatsächlich eine spannende Frage. Habe ich mir so jetzt auch noch gar nicht Gedanken drüber gemacht. Ich würde vielleicht mal aus dem Blickwinkel gerade so vielleicht ja mit sportpsychologischer Arbeit vielleicht in dem Sinne schon einen kleinen Unterschied ausmachen, dass natürlich, sagen wir mal, die ja U12, U13, U14 Spieler, die ja wirklich gerade so mit ihrer Fußballkarriere anfangen, die wachsen natürlich jetzt schon mit Sportpsychologie auf. Also für die ist das natürlich ganz normal, zu mir zu kommen, irgendwie mit mir Dinge zu besprechen oder zu erarbeiten. Und ja, da ist halt noch gar nicht so dieser Stereotyp irgendwie hinter. Während es natürlich, ja, bei einer ganz anderen Generation, Ende 20, Anfang 30 vielleicht, ist das natürlich nochmal was anderes. Die hatten das vielleicht in ihrer Jugend nicht, so eine sportpsychologische Betreuungsmöglichkeit oder Unterstützung. Und da muss man dann vielleicht doch nochmal irgendwo, ja, so ein paar Brücken irgendwie mehr schlagen oder wieder ein bisschen mehr darüber aufklären, was Sportpsychologie vielleicht überhaupt wirklich ist oder halt auch alles kann. Und das ist eben nicht dieses, ja, okay, man setzt sich aufs Sofa und muss jetzt über seine Probleme reden, sondern dass es halt viel, viel mehr kann. Und ich würde sagen, das ist vielleicht schon nochmal so ein, ja, bedeutender Unterschied. Einfach wie man mit Sportpsychologie halt aufwächst oder ja, halt eben nicht. Und so als Beispiel für ein Thema ist, finde ich, boah, da gibt's eigentlich viele. Ich würde sagen, so die mir jetzt spontan einfallen, wo ich auch, ja, jetzt auch zuletzt relativ häufig irgendwie mit zu tun hatte, sind natürlich Verletzungen. Mhm. Weil da ist, sag ich mal, egal wie alt oder jung man ist, wenn man verletzt ist, ist das nie schön und das bringt einen immer irgendwie aus der Bahn und lässt einen natürlich zweifeln. Und deswegen würde ich sagen, so Verletzungen ist schon was, wo ich ja unabhängig vom Alter irgendwie eigentlich die gleichen Herangehensweisen habe. Und ansonsten auch sowas wie Umgang mit Fehlern finde ich auch immer ein super spannendes Thema, wo auch niemand irgendwie von frei ist. Also auch egal welches Alter oder auf egal welchem Level man spielt. Genau, auch das ist zum Beispiel sowas, wo ich sowohl mit Nachwuchsspielern als auch, ja, dann Profis das eigentlich einigermaßen gleich angehe.
Mhm. Spannend. Also ich hatte übrigens im Kopf so Umgang mit Druck, weil ich finde ja trotzdem auch so NLZ, das ist dann trotzdem irgendwie so eine freiwilliges Setting, wo du dich dort voll reingibst und sagst, komm, ich hab da jetzt Bock drauf. Na klar, ich habe den Traum Fußballprofi, aber da merkst du auch im ersten Step dann wirklich, was dann so Druck und so Leistungserwartung eventuell auch, ne, was das dann mit dir macht und ob du das kannst oder ob du es nicht kannst. Das war so irgendwie mein erster Gedanke. Merkst du ja bestimmt auch, oder?
Absolut, also Druck ist halt auch immer ein, ja, vorherrschendes Thema irgendwie. Bei Druck finde ich, das ist tatsächlich auch ein Thema, was sehr breit wieder irgendwo gefächert ist, weil es ja auch immer total unterschiedlich ist. Wo kommt der Druck her? Mache ich mir den selber, weil ich mich vielleicht mit anderen vergleiche oder bekomme ich den vom Trainer oder bekomme ich den von vielleicht den Eltern, gerade im Nachwuchsbereich, oder natürlich dann wieder andere Perspektive im Profibereich, kommt natürlich auch viel, viel Druck von Fans, von Social Media. Das heißt, man hat ja ganz unterschiedliche Druckfaktoren oder Druckeinflüsse und deswegen ist das schon nochmal so ein Thema, wo man je nach Druckart, sage ich mal in Anführungszeichen, natürlich auch irgendwo vielleicht eine etwas andere Herangehensweise dann wählt oder einfach einen anderen Blick irgendwie nochmal drauf hat.
Mhm. By the way, übrigens noch Glückwunsch zum Klassenerhalt.
Danke.
Weil wir gerade sprechen über Druck. Wie hast du das jetzt wahrgenommen auch nochmal? Ne? Also so eine Situation, Saisonendspurt ist ja auch extrem krass, wenn es so um diese Themen Aufstieg, Abstieg, gerade vielleicht auch Abstieg, weil dann ja auch viel eine ganz andere Angst dahinter ist. Was macht's mit dir vielleicht so eine Situation? Wo kannst du dort vielleicht gut unterstützen? So.
Also ich persönlich versuche es natürlich irgendwo auch ja nicht so an mich rankommen zu lassen, dass man da jetzt nicht zu sehr irgendwie selber involviert ist, sondern natürlich irgendwo auch noch so einen gewissen Abstand zu hat. Und dementsprechend versuche ich das irgendwo dann, so gut es geht, vielleicht auch so ein bisschen dann auf die Spieler vielleicht übertragen zu können, dass man einfach irgendwo eine gewisse Sicherheit oder Ruhe vielleicht ausstrahlt und ja eben selber dann nicht so von diesem Druck oder Stress angefixt ist, sondern eben dann eher so ein bisschen der Anker vielleicht sein kann und vielleicht dann auch sagt, hey, okay, wir nehmen mal den Druck ein bisschen raus und gucken uns das nochmal irgendwie mit ein bisschen Abstand an.
Hast ein Geheimrezept, wie du es schaffst, selber für dich?
Ich glaube, dass ich tatsächlich, das ist auch sowas, wo man, glaube ich, stetig irgendwie selber noch dran arbeiten kann. Ja, es ist eine gute Frage. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch so ein bisschen einfach durch die, paradoxerweise genau durch die Arbeit halt auch zum Beispiel mit den Spielern dann auch so kommt, dass ich natürlich selber dann auch irgendwo so ein bisschen mehr reflektiere vielleicht und dann sehe, okay, für den Spieler ist das jetzt so und so und ich möchte ihm jetzt natürlich eine andere Perspektive vermitteln, also muss ich die ja irgendwo selber vielleicht auch einnehmen. Und ich glaube, dass es viel tatsächlich mit mir auch selber macht, wenn ich ja natürlich dann auch solche Coachings oder Gespräche oder so führe.
Wie denkst du zum Thema Vorbild? Also das klingt so, dass du es auch erstrebenswert findest, Vorbild zu sein. Was sind so deine Gedanken, wenn wir vielleicht nochmal ein bisschen weiter hingucken?
Ich nutze tatsächlich Vorbilder auch viel so in meiner täglichen Arbeit, weil ich das schon einen sehr hilfreichen Faktor finde. Also man kann ja Vorbilder sehr positiv nutzen, die können motivieren. Ich nehme zum Beispiel auch gerne irgendwie so das Thema Vorbilder in puncto ja auch wieder so ein bisschen Umgang mit Rückschlägen oder Fehlern oder auch Verletzungen, dass ich dann auch mit einem Spieler zum Beispiel natürlich vorab erarbeite, so ein bisschen, okay, wer ist dein Vorbild? Wieso ist der dein Vorbild? Was hat der für Eigenschaften, die du vielleicht auch hast? Dass man da vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die eigenen Stärken wieder zurückkommt. Und ja, dass man dann auch manchmal so ein bisschen guckt, okay, wie würde denn jetzt dein Vorbild vielleicht in der Situation reagieren? Also wenn man sich gerade in so einem ja Negativtrudel vielleicht befindet, dass man irgendwie viel mit sich am Zweifeln ist, weil man immer denselben Fehler macht, einfach nur als Beispiel. Genau, dass man dann einfach mal so einen kleinen Perspektivwechsel vielleicht anregt und sagt, hey, Mensch, dein Vorbild ist doch, weiß ich nicht, Cristiano Ronaldo. Was meinst du denn, wie würde der denn jetzt mit so einer Situation umgehen? Und vor allem da in dem Zug auch nochmal so ein bisschen aufzuzeigen, jeder Profi oder egal, wer dein Vorbild ist, es sind ja meistens Profifußballer dann, die hatten auch keine lupenreine Karriere. Auch die haben Fehler gemacht, auch die hatten Rückschläge, auch für die lief es nicht immer ja nur steil nach oben, die Leistungskurve, sondern da war auch immer mal ein Auf und Ab drin. Und ja, alleine das dann auch nochmal so ein bisschen aufzuzeigen, ist häufig auch schon ganz hilfreich, sage ich mal. Ich finde, man muss nur auch immer so ein ganz bisschen aufpassen oder versuche ich dann natürlich so ein bisschen den schmalen Grat da im Blick zu haben, dass es dann halt nicht in so eine Richtung geht, dass man sich irgendwo negativ mit seinem Vorbild vergleicht. Also dass man immer nur guckt, okay, der ist jetzt natürlich schon irgendwie ganz an der Spitze angelangt und der kann das ja alles und wieso läuft es bei mir nicht? So, da muss man dann natürlich auch mal so ein bisschen gucken, okay, hey, es sind doch ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Also der ist, ja, der spielt vielleicht Champions League. Du spielst, weiß ich nicht, U14, U15 am NLZ. Das kann man ja gar nicht vergleichen. Also, dass man wirklich quasi dann guckt, dass man sich so die positiven und besten Aspekte so ein bisschen rauszieht von seinem Vorbild, aber eben auch nicht das 1:1 wirklich komplett den Vergleich dann anstellt.
Ich finde auch, dass das Vorbild dann sehr, sehr gut funktioniert, wenn es irgendwie greifbar wird und es zum Anfassen ist. Deswegen probiere ich auch meinen Leuten irgendwie immer wieder zu sagen, Mensch, such dich mal jemanden raus, den ihr wirklich kennt und such dich bloß ein Thema raus, ne? Und bleibt nicht irgendwie, hey, die Karriere von Cristiano Ronaldo ist mega, sondern vielleicht, keine Ahnung, den Freistoß von halb rechts oder so, der ist total cool, das ist mein Vorbild, aber nicht der Typ an sich, sondern was der vielleicht so gelernt hat oder was der verkörpert so in dem Moment oder wie er vielleicht zum Elfmeter oder ein Harry Kane beim Elfmeter, ne? Das Stereotyp für einen Engländer kann keine Elfmeter schießen, aber der ist ja genau das Gegenteil, ne? So als Beispiel. Und da probiere ich das genau da an, was du gerade sagst, dass man vielleicht so dieses Heroische und diese Minderwertigkeit, die man sich dann irgendwie unbewusst reinbegibt und sagt, Mensch, komm, ey, warum, das werde ich ja nie erreichen, dass man das da rausnimmt, indem man es einfach greifbar macht.
Ja, voll.
Ja. Jetzt hast du mir vorher gesagt, dass du selber mit dem Boxen und mit dem Fußball groß geworden bist. Warum ist es Fußball geworden und nicht Boxen?
Ich glaube, dass Fußball ist für mich einfach, also ich sag's immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, Fußball ist irgendwie so ein bisschen wie eine Droge. Also man kann irgendwie nicht ohne, man kann aber auch ja nicht mit irgendwie gefühlt. Also es ist immer so ein, ja, also für mich geht's halt irgendwie nicht ohne, auch wenn da manchmal auch nicht immer alles so glatt läuft oder ja, der Fußball halt auch so seine Ecken und Kanten hat. Aber ich bin damit einfach auch gewachsen. Es war bei mir in der Familie schon immer vorherrschend irgendwie, jeder hat Fußball gespielt. Ich habe mit meinem Bruder Fußball gespielt, mit meinem Vater und ja, bin da irgendwie, hatte keine andere Wahl, als auch Fußballerin zu werden. Und dementsprechend ist halt auch so die Leidenschaft dafür gekommen. Boxen kam dann erst später dazu, was auch super cool für mich war und auch nochmal ein ganz anderer Blick irgendwie so, dann eine Individualsportart zu betreiben. Aber so, ja, insgesamt oder generell wird es für mich irgendwie immer der Fußball sein. Und deswegen bin ich dann auch beruflich wahrscheinlich im Fußball gelandet.
Wenn du es so aus sportpsychologischer Brille vergleichst, sind es ja auch zwei ganz unterschiedliche Anforderungen. Ne? Eine Mannschaftssport, das andere so Individualsport, was du gerade gesagt hast. Was würdest du sagen, was ist so ein bisschen das Besondere am Fußball, wenn man das so sieht?
Ich würde sagen, glaube ich, schon wirklich so dieser Mannschaftsaspekt oder sozialer Aspekt, dass man einfach ja irgendwo weiß, man ist halt eben nicht komplett auf sich allein gestellt, sondern vielleicht auch, wenn mir mal ein Fehler passiert auf dem Platz, so, dann kann das mein Mitspieler immer noch vielleicht ausbügeln für mich. Und dass man da ja irgendwo einen ganz anderen Rückhalt oder Zusammenhalt auch hat, der natürlich auch viel mit einem als Individuum ja auch wieder macht. Und das hast du natürlich in der Individualsportart gar nicht, weil da bist du wirklich komplett auf dich gestellt. Du musst on point deine Leistung abliefern und da gibt's dann halt keine Grauzone, sondern du musst dann halt abliefern und wenn du dann patzt, dann bist du halt im Zweifel raus oder im Boxen halt K.O. Während du, wie gesagt, im Fußball oder im Teamsport hast du ja dann schon nochmal so dieses, okay, hey, wir sind ein Team und wir gewinnen oder verlieren das dann halt auch als Team zusammen.
Nutzt du das dann aber auch für deine Arbeit, dass du sagst, keine Ahnung, hey, lass uns irgendwie in kleinen Gruppen Coachings und Sessions machen, beispielsweise?
Ich habe tatsächlich auch so, ja, Kleingruppenformate auch schon eingeführt, weil ich das auch eigentlich ganz cool und wertvoll finde. Das sind dann halt so thematische Schwerpunkte, sage ich mal. Also ich habe zum Beispiel eine Gruppe für langzeitverletzte Spieler, dass wir dann halt, ja, alle haben dasselbe Thema. Oder ich habe auch schon Gruppen zum Thema so Leadership gemacht, dass ich dann halt auch in einer kleinen Gruppe, also zum Beispiel Mannschaftsrat, Kapitän und vielleicht noch ein, zwei Führungsspieler irgendwie, ja, einfach da in einer kleinen Gruppe zusammengenommen habe und dann arbeitet man doch nochmal irgendwie auf einer anderen Ebene als jetzt mit einer kompletten Mannschaft oder halt wirklich nur im Einzelsetting. Mhm. Genau, von daher finde ich, hat das auch seinen Reiz.
Ja, klingt auf jeden Fall logisch. Im Vorgespräch bin ich wieder beim Thema. Hast du auch schon erzählt im Gespräch, dass du Allgemeinpsychologie studiert hast. War dir zum Start des Studiums klar, dass du irgendwo im sportpsychologischen Bereich landen möchtest? Oder aber anders gefragt, helfen dir die allgemeine Ausbildung, hilft die dir jetzt nochmal in diesem, ich sag mal, speziellen sportpsychologischen Setting? Weil, ich sag mal, so richtig therapeutisch oder was da auch alles noch eine Rolle spielt im Studium, ist es ja auch nicht immer, ne? Oder seltenst, sagen wir es mal so.
Also erstmal, es war mir definitiv nicht von Anfang an klar, dass ich in der Sportpsychologie lande. Ja, ich habe das Studium angefangen, einfach aus ja dem ganz allgemeinen Interesse, sag ich mal, an der Psychologie. Und ich glaube, ganz am Anfang war mir zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so klar, was es alles für Möglichkeiten gibt. Weil Psychologie ist ja ein super breites Fach, also da kann man ja gefühlt alles mitmachen. Und es hat sich dann erst so ein bisschen im Laufe des Studiums ergeben, dass ich dann ja mit meinem ersten Praktikum am Olympiastützpunkt in Hannover, ja, da bin ich so das erste Mal wirklich in Berührung damit gekommen, weil tatsächlich auch leider im allgemeinen Studium gibt es gar keinen Berührungspunkt zur Sportpsychologie. Also wenn man Glück hat, vielleicht mal ein Seminar für ein halbes Jahr, aber ja, das ist natürlich dann auch nicht so tiefgehend. Und dementsprechend ja, kam das bei mir dann halt so durch das erste Praktikum. Und ich glaube, ab da war es dann, bin ich nicht mehr so richtig von losgekommen. Also klar hat man dann auch nochmal in andere Bereiche so ein bisschen reingeguckt, hat dann nochmal woanders in einem klinischen Setting ein Praktikum gemacht. Aber für mich war es dann immer irgendwie so im Hinterkopf seitdem, ja, die Sportpsychologie, weil es einfach so dieses schon irgendwo etwas lockerere Setting ist als ein rein klinischer Bereich. Und wenn man selber einfach aus dem Sport kommt, dann tut einem das, glaube ich, auch ganz gut. Und deswegen, ja, ist es dann so mein Weg geworden. Und ich würde schon sagen, dass es durchaus auch von Vorteil ist, dass ich aber auch eine allgemeine Ausbildung halt einfach in der Psychologie habe und nicht nur rein diesen Sportaspekt, weil viele Themen, die jetzt vielleicht nicht rein auf Leistung oder das Sportliche irgendwie begrenzt sind, kommen halt auch parallel immer auf. Also sei das sowas wie ja Selbstvertrauen, Identität oder vielleicht auch private Themen, dass es zu Hause irgendwie Stress gibt oder in der Beziehung oder in der Schule oder was auch immer. Und da finde ich, hilft es mir dann schon, ja, einfach auch diese allgemeine Brille halt manchmal aufzuhaben und nochmal so ein bisschen vielleicht mit anderen Strategien irgendwie das dann angehen zu können, als halt rein diese, ja, leistungsoptimierende Brille, sage ich mal.
Ja, verstehe ich. Hast du für dich Prinzipien, nach denen du so arbeitest oder die du vielleicht mit deinen Fußballerinnen, Fußballern zusammenarbeitest, beispielsweise?
Also meinst du jetzt so Prinzipien, wie ich, sag ich mal, meine Arbeit für mich sehe oder gestalten möchte?
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich auch ein super spannender Punkt, den ich bei mir selber auch immer wieder irgendwie so im Laufe ja meines Berufs und auch meiner eigenen Entwicklung und auch meiner Weiterbildung, die ich nebenbei mache oder gemacht habe, auch immer wieder so ein bisschen mir selber nochmal vor Augen führe, okay, was sind denn eigentlich nochmal so meine ganzen Prinzipien oder Werte und die ich natürlich auch, ja, dann auch stetig irgendwie mit weiternehme. Und ich würde sagen, für mich ist es so, um es auf den Punkt zu bringen, also in erster Linie natürlich die Verschwiegenheit, die sowieso ja an erster Stelle steht, mit der Schweigepflicht, die ich hier habe, und halt auch einfach dieses Vertrauen, dieses gegenseitige Vertrauen zu haben, also dass ich natürlich dem Spieler einfach das so vermitteln kann, dass er mir vertrauen kann und da wirklich dann nichts irgendwie weitergeht an Dingen, die er mir sagt oder die wir zusammen erarbeiten. Dafür wichtig ist natürlich auch immer halt so dieser Beziehungsaufbau oder diese Beziehungsarbeit. Und das da lege ich auch großen Wert drauf, dass ich da wirklich das halt immer in erster Linie, gerade vielleicht am Anfang der Saison, wenn auch neue Spieler sind, neue Mannschaften, das immer erstmal irgendwie als Grundlage schaffe und dann kann quasi so die tiefergehende Arbeit erst passieren. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, ist so ein Prinzip für mich auch so dieses, ich bin halt in erster Linie für die Spieler da. So, das sind meine ja, Klienten in erster Linie und genau, sich das dann auch immer nochmal so ein bisschen selber bewusst zu machen, okay, es geht für mich halt wirklich in erster Linie um die Spieler, um deren Anliegen und dann guckt man vielleicht, ja, was mit anderen Parteien irgendwie noch ist, aber da in erster Linie wirklich für die Spieler da zu sein und auch dann passt vielleicht bei dem Punkt auch noch ganz gut so dieses Unvoreingenommene, also dass ich ja wirklich in ein Gespräch, vielleicht also in ein Erstgespräch reingehe und dann mir vorher überhaupt nicht irgendwie Gedanken drüber mache, was jetzt vielleicht ein Trainer mal über den Spieler gesagt haben könnte oder ja, irgendwie sowas, dass man da wirklich sagt, okay, es geht jetzt hier rein um den Spieler und dementsprechend höre ich mir auch seine Sichtweise an und seine Perspektive und wie es ihm damit geht und dann ist komplett egal, was andere vielleicht dazu sagen, sondern es geht hier halt um den Spieler.
Dann stelle ich mir, wenn so wie du es gerade beschreibst, stelle ich mir extrem schwer vor, die Spannungsfeld vielleicht als Teil des Trainerteams mit dieser mit diesem Prinzip und der Verschwiegenheit den Spielern gegenüber. Wie schwer fällt es dir oder wie gehst du damit um? Vielleicht so als nochmal so ein bisschen vertiefende Frage.
Also an sich fällt es mir jetzt nicht schwer, da natürlich nichts irgendwie rauszuplaudern, weil das ist halt einfach mein Berufsethos, ja. Da natürlich wirklich die Schweigepflicht auch zu wahren. Aber natürlich ist es schon, ja, wird man auch hier und da vielleicht immer mal von anderen Personen aus dem Staff oder Trainerteam oder so halt immer gefragt, so hey, weiß ich nicht, ich weiß vielleicht, der und der Spieler kommt ab und zu dir, über was redet ihr denn so oder wie geht's dem denn aktuell so? Und dann natürlich auch immer zu sagen, ja, vielleicht wir arbeiten zusammen, wenn das halt, sag ich mal, kein Geheimnis oder so ist, aber zu den Inhalten werde ich nichts sagen. Mhm. Und ja, es gibt tatsächlich manchmal auch Trainer oder Personen, die dann schon immer versuchen, natürlich so ein bisschen was rauszukriegen und da muss man da schon wirklich standhaft bleiben und immer wieder die gleiche Platte abspielen und sagen, nein, ich werde da nichts von erzählen. Und ich versuche es auch immer so ein bisschen so zu vermitteln, also das sage ich tatsächlich auch den Spielern auch immer, gerade im Erstgespräch oder so, dass ich natürlich ja auch bei den Trainern oder so auch nicht nachfrage, wieso sie ihre Arbeit so und so machen, sondern das ist deren Bier und meine Arbeit ist halt mein Bier und deswegen hat das dann, sage ich mal, keinen anderen irgendwie was anzugehen und ja, deswegen versuche ich das manchmal so ein bisschen mit Humor auf den Weg zu geben.
Ja, das ist immer hilfreich. Nathalie, wir sind auf jeden Fall schon richtig, richtig weit unterwegs, wieder mit der halben Stunde. Ich habe aber eine und relativ spannende letzte Frage, weil es wahrscheinlich auch die anstrengendste ist. deswegen würde ich die gerne noch stellen. Ja. Was macht für dich eine gute Sportpsychologin aus?
Ich würde sagen, auf jeden Fall schon so ein bisschen die Punkte, die ich gerade schon so ein bisschen angeschnitten habe, also dieses Vertrauensvolle und irgendwo auch nahbare und präsent sein, also im gleichen Zug aber auch wieder nicht zu präsent, sag ich mal, also nicht aufzudrängen, sondern sich schon irgendwo bewusst so ein bisschen im Hintergrund zu halten, aber da quasi den richtigen Riecher für zu haben, wo kann ich jetzt vielleicht ein bisschen aktiver auf jemanden zugehen oder ein bisschen mehr irgendwie mitten im Geschehen sein und wo nehme ich mich jetzt lieber ein bisschen zurück. Ich finde, das ist ein für mich wichtiger Punkt und was mir persönlich auch immer sehr, sehr wichtig ist, ist halt die Spieler oder Athleten halt wirklich als Menschen einfach wahrzunehmen, die sie ja halt auch sind und nicht nur die Fußballer. Und sie halt genauso auch zu behandeln. Und ich finde, das ist ja super wertvoll, da auch manchmal einfach, sei es jetzt am Trainingsplatz oder am Spieltag irgendwie, auch einfach mal irgendwie Themen im Smalltalk zu besprechen, die halt irgendwie so gar nichts mit Fußball zu tun haben oder sich dann auch Dinge zu merken, die vielleicht so ein bisschen klein erscheinen, aber sich sowas zu merken und dann zum Beispiel beim nächsten Mal irgendwie nochmal nachzufragen, hey, weiß ich nicht, wie geht's in deiner Oma oder so, weil der Spieler letztes Mal so ein bisschen erzählt hat, dass da gerade was ist und einfach solche Kleinigkeiten da so ein Feeling für zu haben und wie gesagt, die Spieler halt als, ja, Menschen wahrzunehmen und so zu behandeln und nicht nur dieses, ja, reine Fußballer-Ding irgendwie im Vordergrund zu haben. Genau, und ansonsten würde ich sagen, auch noch, ja, dieses so eine verständnisvolle Art halt einfach an den Tag zu legen und spielt damit ja auch so ein bisschen rein, also die Spieler einfach zu verstehen und denen das auch vermitteln zu können. Hey, ich verstehe dich und ich bin für dich da und ich habe auch immer ein offenes Ohr für dich, also egal was ist, du kannst immer gerne zu mir kommen. Und ich würde sagen, so als letzten Punkt vielleicht noch, was ich für mich persönlich als sehr wertvoll empfinde, ist halt auch einfach einen gewissen Humor immer irgendwie mit reinzubringen. Also, dass man auch alles so ein bisschen ja locker und leicht irgendwie vermittelt oder da das nicht so starr alles ja, angeht, sondern einfach wirklich auf einer ganz lockeren, leichten Art mit den Spielern dann agiert und auch mal hier und da einen Witz irgendwie mit reinbringt. Und das schafft natürlich auch wieder Vertrauen, das schafft Beziehungen und das, finde ich, ist für mich eine super wichtige Grundlage.
Mega. Dann vielen Dank für die ganzen Einblicke. Die ganz, ganz letzte Frage, die wir natürlich jetzt definitiv bei dem Monatsthema stellen müssen und wo wir ja noch komplett unvoreingenommen sind, ist dein Tipp, wer wird Weltmeister?
Oh Gott, oh Gott. da ich mich ja natürlich noch nicht so wirklich mit der WM und den ganzen Paarungen und allem beschäftigt habe, wie ich ja leider zugeben muss, gehe ich jetzt einfach mal mit der klassischen Antwort. Ich bin optimistisch und das wird Deutschland.
Perfekt, super. Wie kann ich da widersprechen? vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke und bis bald.
Ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte, ein bisschen was aus der Sportpsychologie erzählen durfte und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Ja, danke Leo, bis dann, sportfrei.
Bis dann, ciao.
Danke, dass du heute wieder dabei warst. Um stets up-to-date zu bleiben und keine Episode zu verpassen, abonniere uns gern in der Podcast-App deiner Wahl. Völlig egal, wo du diese Episode hörst, du findest auf einer Extra-Seite stets die Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Gästen sowie zu unseren Kanälen und Kontaktdaten. Hilf uns, mehr Menschen zu erreichen. Empfehle uns gern weiter und lass uns eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcasts da. Wir freuen uns stets auf dein Feedback. In diesem Sinne, lass uns gemeinsam an unserem Mindset arbeiten. Entwicklungen im Training, Wettkampf und im täglichen Leben nachhaltiger gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.